ich finde, es gibt keine Gender-Neutralität. Viele sagen ja Gender oder Unisex und so. Wir sind, da wir alle vergeschlechtlicht sind, also wir Menschen, egal in welcher Form nun, können wir nicht so tun, als ob wir ungeschlechtliche Wesen wären. Also das könnte nur irgend so einer da, der jetzt aus einem anderen Universum käme vielleicht, wo es das nicht gibt.
Und willkommen zum Form Design Podcast. Ich bin Nina Sieverding, Chefredakteurin des Form Design Magazins. Design begleitet uns alle täglich, auch wenn wir es oft kaum wahrnehmen. Deswegen möchten wir in diesem Podcast mit interessanten Persönlichkeiten aus dem Design sprechen, Einblicke in die Designszene geben und hinter die Kulissen des Form Design Magazins blicken. Zusammen mit meinem Co-Chefredakteur Anton Ralbes plante ich Anfang dieses Jahres unser erstes Heft als gemeinsame Chefredaktion. Die Ausgabe trug den Arbeitstitel Frauen und Design. Wenn es eine Expertin für das Thema Gender und Design gibt, dann ist es Uta Brandes. Sie ist nicht nur Mitbegründerin von Initiativen wie dem Designerinnenforum und dem International Gender Design Network, sondern wurde auch die erste Professorin für Gender und Design an einer deutschen Hochschule. Dabei studierte Uta Brandes eigentlich Sozialwissenschaften. Heute führt sie gemeinsam mit ihrem Partner Michael Erlhoff eine eigene Designberatung. 2017 initiierten die beiden den Iphigenia Gender Design Award, der gendersensibles Design auszeichnet. Anton und ich haben Uta Brandes während der Kölner Möbelmesse im Januar bei ihr zu Hause besucht. Eigentlich war das Interview nur für unsere Printausgabe gedacht, Uta Brandes hat uns aber so beeindruckt, dass wir das Gespräch auch für diesen Podcast zur Verfügung stellen möchten. Aber nun viel Spaß beim Hören!
Ready?
Dann sind wir startklar.
Gut.
Tatsächlich, du läufst auch.
Ich laufe auch.
Gut. Fangen wir mal mit unserem Einstieg an. Frau Brandes, welches Produkt hat Sie denn in letzter Zeit richtig wütend gemacht?
Oh, wütend gemacht? Da muss ich sowas von nachdenken, weil mich jeden Tag mindestens 23 gefühlt Objekte wütend machen. Objekte, Produkte. Jetzt muss man überlegen, so ein Einzelnen zumindest, also ganz viel aus Haushaltssachen zum Beispiel, die richtig, also die teilweise hoch kompliziert angelegt werden, wo man also das Manual erstmal eine Stunde lesen muss, bevor man eine Zitrone pressen kann. Also ich übertreibe jetzt vielleicht etwas, aber so. Und dann eine Sache, wo denkt, die Menschen, diese Designer, ich nehme an, dass es meistens in Haushaltswaren sind, es sehr häufig Designer, männliche Designer, die, so will es das Klischee, vielleicht gar nicht so viel, sonst sich in der Küche praktischerweise privat aufhalten. Und die designen dann sowas. Und man merkt, dass es dass Wahrnehmungsfähigkeit des Alltags fehlt zum Beispiel. Also das heißt, und da mir sofort Sachen einfallen, wie man das viel simpler und einfacher machen könnte und so weiter. Also, aber sonst muss ich überlegen, gut, mich natürlich nerven mich jeden Tag seit Jahren sind die SUVs, wobei ich gerade gelesen habe, dass Köln sozusagen die deutsche Hauptstadt der SUVs ist, was ich ja auch noch schrecklicher
finde. Ganz schön hat die
so. Diese Panzer, die so aussehen, als ob man im Outback oder in Australien unterwegs wäre und dann aber nur in der Stadt fährt, die nerven mich. Dann nerven mich jede Menge natürlich Grafikdesign und Posters und so. Immer noch erstaunlich viele sexistische Werbung, die es gibt, die man so Billboards oder wie auch immer oder sonst wo über Medien wahrnimmt. Da bin ich ganz erstaunt, dass das immer noch, obwohl ja jetzt eine Debatte losgetreten ist, MeToo und alles drumherum, was da sich noch teilweise noch nicht mal subtil sexistisch verbirgt, sondern auch so ganz offen.
Messe Köln, die EMM-Werbung ist auch ähnlich. Also es gibt einen Mann und eine Frau, zwei Poster-Varianten, und der Mann hat einen Laptop unter dem Arm und zieht ein Köfferchen und ist im Anzug, und die Frau hat so ein Kleidchen an und sieht halt aus wie ein Hostess.
So. Ja, genau. Ja. Soll sie wahrscheinlich von denen, die es gemacht haben.
Genau.
Ah, bitter.
Ja.
Dann gut. Und was auch unglaublich ärgerlich ist, ist tatsächlich, wenn man auf Kinderspielzeug geht. Auch da, also da finde ich sogar die Vergeschlechtlichung, also die stereotype Vergeschlechtlichung, fast schlimmer, als ich jemals war. Also jedenfalls in meiner, ich bin ja schon ziemlich alt, in meiner Kindheit gab es das echt nicht. Also weder von den Farben her, noch, also zum Beispiel Lego wäre ein gutes Beispiel, ne? Das war damals, also da war das ja noch nicht so komplex, da gab es noch keine Hightech-Sachen, sondern diese Klötze in unterschiedlichen Farben und mit unterschiedlichen Größen. Und da war selbst in der Verpackung, spielten eigentlich immer Jungen und Mädchen, die bauten irgendwas. Und so bauten auch damals Jungs und Mädchen irgendwas. Und dann haben die sich ja völlig so dieser quasi Hightech-Variante Lego zugewandt und sich damit natürlich, so ist es nun mal im Moment noch gesellschaftlich, den Jungs zugewandt. Dann haben sie irgendwann gemerkt, ach, die Mädchen fallen dann raus. Und dann haben sie ja diese ekelerregenden Serien, die es da gibt mit diesen Freundinnen, die dann irgendwie Victoria oder sonst wie heißen und entweder zum Tierarzt oder Latte Macchiato trinken und so. Bitter, bitter. Also da stolpere ich auch jeden Tag, wenn ich so in Schaufenster mit Spielzeug gucke, finde ich das sehr scharf geteilt. Geht teilweise bis zu Büchern heute, wo steht für Mädchen ab 6 und für Jungs ab 6. Und das, die sind dann unterschiedlich. Auf dem einen ist ein rosa Mixer drauf und ein Pferd oder ein Einhorn und auf dem anderen eben ein Pirat und ein Astronaut. Es ärgern mich auch viele Möbelstücke. Also zum Beispiel, ich finde schrecklich irgendwie diese Idee überhaupt, diese immer noch und immer wieder gigantischen Sofas, die so, also riesig, also auch offenbar, obwohl ja angeblich die Wohnungen kleiner werden wegen der Preise in den Städten, wo man so erstens, wo ich gar nicht sitze, also ich bin ja auch klein, und dann entweder falle ich rein oder ich sitze vorne auf der Kante, dass einem irgendwann der Rücken wehtut, oder ich falle so um und liege halb und komme nicht wieder hoch und so. Und die Idee von so einem Gemütlichkeitspief, wie ich sagen würde. Mhm. Und die natürlich, weil es dann um Materialien geht, glaube ich, sehr darauf sind, dass die Gemütlichkeit immer noch, also ich übertreibe das jetzt, von der Hausfrau hergestellt wird. Und mit ganz viel Textil natürlich, kann man es in allen Mustern aussuchen. Also diese Sofas finde ich furchtbar und ich finde die irgendwie auch klischee-mäßig vergeschlechtlich, lustigerweise, obwohl man das ja erstmal nicht so sieht. Aber so auch, und wenn ich mich überlege an Werbung von solchen Möbelunternehmen, die eigentlich sitzen da immer so Frauen drauf mit so einem heißen Früchtetee und einer Katze und dann so mit Wollsocken an, wo man es sich gemütlich macht. Also eher nicht so viel Männer.
Also dieser ganze Hügel.
Hügel, genau, diese, ja, ja. Aber der zielt auch ganz sicher erstmal auf Frauen.
Ja.
Ganz klar, ne? So dieses Cozy, dieses sich gemütlich und einmuscheln und irgendwie so. Das ist schon. Und da, ich finde es deswegen interessant, weil etwa so eine Sofa oder so eine Gemütlichkeitsecke ist ja nicht so offensichtlich gleich sexistisch oder irgendwas. Sondern sagt, ja, es ist eben ein Möbelstück und das kann einem gefallen oder nicht. Aber da setzen sich ganz komische wieder doch Genderbilder durch im Endeffekt, selbst an so etwas Banalem wie einem Sofa.
Also meine Lieblingsanekdote jetzt auch von der IMM wird sein, wir haben uns mit der Marketingdame einer sehr großen Firma unterhalten und die meinte, ja, ich wollte jetzt ein neues Sofa haben, ich wohne aber in so einer kleinen Berliner Wohnung und keins unserer Sofa da reingepasst.
Ja.
Also kann sich nicht absurd, mal von der, ne? Das eigenen heißt, Firma... Sofa kaufen.
Also deswegen scheint ja andererseits jetzt, so las ich nur, dass die IMM sagt, dass zumindest oder der Möbelverband, man würde jetzt wieder auch darauf eben gucken, dass die Wohnungen ja schrumpfen, die Quadratmeter. Aber sagen wir mal, von den Produkten, die angeboten werden, merkt man das wirklich nicht. Ne? Außer vielleicht bestimmte, die sehr bewusst auf was weiß ich, aber dann wahrscheinlich eher ein studentisches und junges Milieu gehen, dass man sich so zack irgendwie in den Ecken das zusammenbaut. Aber es ist interessant, ich glaube, es wird kommen müssen. Also einfach bei dieser Gentrification.
Es kommt wenn die auch, Menschen glaube ich schon.
Immer also weniger.
Die Messe ist leerer zum Beispiel. Also daran merkt man es dann eben schon, dass eben weniger Firmen diese Messe bezahlen wollen und machen. Ja. Und die Großen, gerade diese Platzhirsche, die so auch dann diese gigantischen Sofas da präsentieren, die werden einfach weniger. Und das, also das, der Markt reguliert es dann irgendwie doch. Also da wird noch so ein Bild aufrechterhalten, was eigentlich ein bisschen schon passé ist.
Ja.
Also das ist schon auch interessant.
Also das wird schon, ja. Also ich meine, es kann ja eine Chance sein, dass man intelligentere und klügere Sachen wieder oder vielleicht auch mehr für alle Menschen dann entwickelt und nicht jetzt gezielt auf die immer noch quasi hausfrauliche Frauengruppe, die sich zu Hause aufhält und mit Textilien rummacht. Also könnte man jetzt hoffen, wobei ich es nicht finde, dass dadurch das Elend zunimmt mit den Wohnungen, dass Menschen, die nicht mehr bezahlen können, wenn das kluges Design hervorbringt, ist es auch heikel, ne? Also ich würde lieber den Menschen natürlich mehr Platz gönnen und nicht sagen, das ist gut für euch, dass ihr jetzt euch gar nichts mehr leisten könnt. Ja. Dann müsst ihr auch klügere Möbel kaufen. Heikel. Aber könnte natürlich womöglich was auslösen, sozusagen aus der Not geboren. Ne?
Jetzt in Bezug auf zum Beispiel Lego Friends haben sie, glaube ich, der Frankfurter Rundschau mal gesagt, dass wir schon mal weiter waren. Und ich kann mich auch erinnern, ich bin in den 90ern aufgewachsen und ich habe das damals gar nicht so empfunden. Also,
Ich hatte einen Pferderucksack und davor wurde ich...
Und gemobbt wahrscheinlich, genau. Als Junge hat man das nicht.
Genau, der war sogar grün, aber die Pferde standen halt auf einer grünen Wiese. Aber ich erinnere mich da jetzt noch dran, dass dieser Pferderucksack überall für Kontroversen gesorgt hat.
Was würden Sie denn jungen Eltern heute raten?
Ja, es ist eben kompliziert, weil selbstverständlich kleine Kinder werden ja nicht nur von Eltern erzogen, sondern auch von einem Umfeld und Kita und was es da alles gibt. Und es gibt ja gerade bei Kindern im Gegensatz häufig zu dann älteren Jugendlichen oder vor allen Dingen Erwachsenen, da gibt es kein Bedürfnis nach, ich will individuell und anders sein. Boah, ich bin so cool, ich sehe ganz anders aus, sondern man will auf jeden Fall so sein wie die Peergruppe. Und man will eben nicht rausfallen. Und dadurch ist das Umfeld ist schon super prägend. Also Eltern würde ich erstmal sagen, die müssen als erstes mal ein Bewusstsein entwickeln überhaupt, also was da alles so gegendert ist. Und nicht, es sind ja nicht nur die Farben, es sind die Art des Spielzeugs, es sind Materialien und so weiter. Und ich glaube, da gibt es bei vielen noch nicht so ein Bewusstsein. Oder die kommen dann sofort an und sagen, ich finde es ja auch schrecklich mit diesem pinken Prinzessinnenzeug. Aber das Kind, die Tochter will es nun mal. Also das heißt, da ist die Frage dieses Self-Fulfilling Prophecy, was Henne und Ei? Und das ist sehr schwierig auszumachen. Und die Frage ist selbstverständlich, wenn ich jetzt ein Kind hätte, eine Tochter, die würde auf rosa Einhörnern bestehen, was mich nachts zu starken Tränenausbrüchen reizen würde, wenn ich alleine wäre. Aber man kann ja auch nicht einfach sagen, du kriegst das nicht, du kriegst jetzt einen Holzbaukasten oder sogar Hightech-Dings. Ich glaube, wenn Kindern von Anfang an sehr früh einfach Diversität, Stichwort heute, vorgespielt würde, vorgeführt würde, dass es ganz viel gibt, und dass man da einfach reingreifen kann. Und dann kann auch, wenn dazwischen dieses pinke Einhorn ist, dann ist es ja auch okay. Oder dieser. Aber wenn es eben ein Ding unter vielen ist, also wenn eine Offenheit da ist. Und ich glaube, da könnten Eltern schon was tun. Wobei diese blöden Spielwarenabteilungen heutzutage, die sind ja auch schon übrigens. In meiner weit zurückliegenden Kindheit gab es keine getrennten Spielwarenabteilungen. Da gab es einen Spielwarenladen, da gab es ja noch viel mehr so einzelne Läden mit Spielwaren. Und da waren Spielsachen drin. Heute gibt es ja, hier ist die Mädchenecke und da ist die Jungsecke. Also das wird schon tatsächlich so getrennt. Und das finde ich wahnsinnig, dass in den jetzt beginnenden 20er Jahren des 21. Jahrhunderts, also das war in den 50er Jahren nicht so, wirklich nicht. Ich habe meine Mutter nochmal gefragt, als ich klein war, was hatte ich denn so an? Und dann sagte sie, lustige Sachen mit Punkten und Streifen in Blau, Gelb, Grün, Rot, Rosa, eher das wirklich nicht so. Also einfach so, lustige, bunte Farben. Also es gab keine Mädchenfarbe. Das in diesen piefigen 50er Jahren. Ne? Das Problem ist, so wie sich eine Sache langsam in ein Bewusstsein setzt, zum Beispiel, dass Gender was Wichtiges ist, was deutlich eine Rolle spielt, von Gestaltung bis in das Leben und alle Wissenschaften, je mehr gibt es natürlich dann auch Gegenbewegungen und Gegenreaktionen darauf. Also ganz schlimm von den Anti-Gender-Leuten, ne? AfD und sonst was. Die haben ja zwei Themen nur, Migration und Gender. Das sind deren beiden. So. Und dass dadurch quasi auf einer Seite sich wieder verschärft, Geschlechtersegregationen einzuführen. Also auch marketingmäßig dann. Und andererseits eine Offenheit. Also es existiert beides. In der Mode sieht man es ganz viel viel mehr androgyne Mode oder auch, dass Männer Frauenmode tragen oder Transfrauen, Transmänner und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese Lego-Friends und die Hightech-Sachen. Also das heißt, die Extreme, typisch, glaube ich, für unsere Gesellschaft, so eine Art allgemeinerer Mitte verschwindet eher. Und es gibt dann diese Extreme, also in diesem Fall jetzt, wenn es um Geschlecht und Gestaltung geht, die einerseits wieder die schlimme Stereotype-Einteilung, binär, ne? Mann, Frau, Mädchen, Junge, und andererseits der Versuch, eine neue Offenheit zu finden. Also das heißt, seit auch spätestens MeToo-Debatte und so, diese Themen sind ja jetzt auch bis in ganz normale Medien vorgedrungen und für Menschen, die sich nicht jetzt besonders entweder mit Gestaltung, Politik oder sonst was beschäftigen, also irgendwie wissen die, dass es da sowas gibt. Aber das erzeugt eben offenbar von den Emotionen her scharfe Reaktionen entweder zu der komplett aggressiv ablehnenden Seite oder der endlich mal, und wir müssen noch vorwärts gehen.
Ich würde da interessieren, inwiefern man sieht jetzt sozusagen, dass es extremer wird wieder. Ja, also es gibt junge Mädchenecken in Spielzeugläden. Inwiefern hat das aus Ihrer Sicht dann auch was mit dem Kapitalismus vielleicht zu tun?
Ja, und dem Marketing, ne? Genau. Was dahinter steht.
Es sind wunderbar, also die Ideologien eigentlich der Unternehmen und damit insbesondere der Marketingabteilung ist, eben die berufen sich immer drauf und sagen, ja, die Leute wollen es ja so. Sie sehen ja, es wird ja gekauft. Und da sind wir nochmal bei Henne- und Ei-Geschichte. Also inwieweit erzeuge ich erstmal was, indem ich sozial und gesellschaftlich etwas erstmal prinzipiell einteile. Es gibt eben Frauen und Männer und deswegen und daraus dann schließe, deswegen muss ich offenbar auch was für Frauen und Männer gestalten. Und die sind wohl unterschiedlich. So, und dann sind wir da drin und dann sehen das die Menschen dauernd. Und dann wachsen sie damit auf und dann ist es so. Das meine ich mit dieser self-fulfilling prophecy. Ne? Wenn ich nie überhaupt wusste, dass es andere Länder außer Deutschland gibt, das ist jetzt ein bisschen unwahrscheinlich, aber mir fällt das irgendwie ein. Wie soll ich dann darauf kommen, in meinen Gedanken zu sagen, ich will in eine große, weite Welt und ganz viele Länder und Kulturen kennenlernen, wenn ich gar nicht weiß, dass es die gibt. Und hier wäre es auch so, wenn ich gar nicht weiß, dass es vielleicht eine Offenheit der Gestaltung von Spielzeug bis zu allen Produkten, bis auch natürlich zu den ganzen digitalen Prozessen gibt, dann falle ich natürlich auf das zurück und dann neige ich womöglich dazu, in meine Ecke, in meine Frauenecke, in meine Männerecke zu gehen und das zu kaufen, weil es ja da so steht. Und das eine soll für mich sein, das andere ist eben nicht für mich, weil ich kein Mann bin. Es gibt ja, und da wieder die Gegenbewegung, selbstverständlich gibt es deswegen heutzutage bewusst ja auch eine sicher noch kleinere Gruppe von Männern und Frauen, die dann wiederum bewusst in die, ich nenne die jetzt mal andere Abteilung gehen. Also das heißt, wo Frauen bewusst in die Duftecke, Parfümerie von Männern gehen, weil sie eben nicht so einen süßlichen Pfeilchen-Parfüm haben wollen, sondern sagen, ich mache da cooler. Und es gibt selbstverständlich auch bestimmte Männer, die durchaus etwas, was als weiblich gilt, geruchsmäßig, also selbst da haben wir ja Vergeschlechtlichung, ne? Und die dann bewusst dazu greifen. Wo dann unser Bild natürlich sofort auch einrast, dass wir sagen, also dieser Mann ist sicher schwul. Wenn ein Mann einen, sagen wir mal, süßlichen Duft um sich hat, neigen wir, also und da sehen wir ja schon, wie ideologisch verblendet wir sind, ne? Dass wir gar nicht mehr, also das, selbst in meinem Kopf, ich beschäftige mich ja dann mit Geschlechterfragen, mit sozialen Geschlechterfragen, aber das dann, also man muss das erstmal rauskriegen, dieses Klischee.
Und müsste der Staat dann eingreifen vielleicht?
Ja, super kompliziert.
Ja.
Ich denke schon, dass der Staat was machen muss und auch machen kann, indem also zum Beispiel indem erstmal prinzipiell vernünftigere Erziehung da wäre in Kitas und Schulen und so. Das heißt, es müssen wieder train the trainers oder so, ne? Also die müssten ein Bewusstsein entwickeln und genauso gilt das für die Gestaltung erstmal selber.
Der Lehrstuhl ist ja im Grunde ein staatlicher Eingriff, den sie hatten.
Ja.
So, ne? Von daher.
Nee, ist völlig richtig. Und also selbst da auch zum Beispiel natürlich, wie werden Schulen bestückt? Mit welchem Mobiliar, mit welchem Equipment und so weiter? Das ist nicht nur die Geldsache, das ist natürlich auch eine. Aber das heißt, damit präge ich ja schon Sachen und habe da schon keine Diversität. Also man könnte ja auch da was weiß ich, kunterbunte Stühle hinstellen und dann suchen sich die Kinder einen Stuhl. Und das muss auch nicht teurer sein. Das glaube ich einfach nicht. So, man muss ja keine teuren Stühle kaufen. Und also das heißt, wenn überhaupt, wenn die Idee eines Angebots von, also wenn ich überhaupt weiß, es gibt nicht nur einen Käse, sondern womöglich sogar so viele, dass ich verwirrt werde, nämlich 1000 oder so. Aber dann könnte ich sagen, ach, dann gucke ich mal, ob ich was auswählen kann. Es scheint allerdings so zu sein bei Menschen wiederum, wenn es zu viel Auswahl gibt, dass manche davon wirklich verschreckt werden. Also deswegen habe ich wahrscheinlich diesen Käse erwähnt. Ich hatte das wirklich vor kurzem in einem sehr guten Käseladen, in dem ich leckere Käse kaufe. Und da war ein Mensch drin, der offenbar sonst nicht in diesem Leben kauft. Und der hat, und er hat gesagt, was möchten Sie denn? Oder einen harten oder ein Würzchen und so. Und der war so verwirrt, wie das ist alles Käse hier. Und dann ist er rausgegangen. Also, weil, also quasi auch fast Angst erfüllt. Zu sagen, wie soll ich hier denn bitte was auswählen? Aber das heißt, weil die Erfahrungshaltigkeit nicht da ist. Das heißt, wir müssten erstmal allen Menschen versuchen, so viele Erfahrungen wie möglich zu vermitteln. Das heißt auch so viele Produkte, so viele digitale Services erstmal sozusagen anzubieten wie möglich. Und dann kann ich immer mir noch was raussuchen. Und wie gesagt, wenn dann da irgendwas dabei ist, was quasi Stereotyp wirkt, ach, jetzt nimmt sie wieder das, weil sie eine Frau ist. Wenn es eins unter vielen ist, dann stört mich das auch nicht, dann ist mir egal. Und ich glaube ja, dass dann die Gestaltung auch besser würde. Also wenn ich diese Art von Variabilität, die Offenheit habe, dann brauche ich auch gar nicht mehr auf diese, ich muss nicht darauf achten, mache ich was für Mann oder Frau? Es gibt ja sowieso mehr Geschlechter, soziale, sondern was kann ich vielleicht machen? Ich nenne das gerne bei mir offene Gestaltung oder fluide. Das flüssig finde ich ganz schön, fluide Gestaltung. Ich bin ja froh, dass ich keine praktizierende Designerin bin. Ich muss es nicht umsetzen. Aber idealtypisch ein Artefakt, also ein Ding, was ich gebrauche, was möglichst so offen ist in sich selber, dass ich es mir vielleicht individualisieren könnte. Also auf meine Bedürfnisse, auf meine zum Beispiel Raumsituation, auf meine soziale Situation und dass ich es dann ja mir noch machen könnte. Das ist nicht ganz unkompliziert natürlich, das weiß ich schon. Und in digitalen Prozessen, ich finde, da ging es sogar leichter als vielleicht bei einem Produkt, weiß nicht. Aber es müsste sowas möglich sein. Und dann hätten wir wirkliche Diversität. Und dann würde Ihnen und mir nicht alles gefallen, ist ja auch völlig egal, es geht ja nicht ums Gefallen, sondern es geht um die Offenheit. Und das wäre eigentlich, wäre das wirklich demokratisches und auch im Geschlechtersinne demokratisches Design.
Wenn ich mir das so vorstelle, und ich komme ja eben aus der Produktdesign-Praxis, aus dem Möbelbereich ursprünglich, überlege, wie könnte so ein Gegenstand aussehen, dann wird es eben tatsächlich kompliziert, weil es müsste ja ein wertefreier Gegenstand sein in irgendeiner Form, der sozusagen mit keiner Gestaltung irgendwie eine Aussage in irgendeine Richtung trifft.
Also sagen wir mal, historisch und kulturell ist es klar, befinden wir, also wir kommen, man kann, also deswegen, ich sage ja auch nicht, man kann nicht neutral gestalten. Mhm. Man kann auch nicht, ich finde, es gibt keine Gender-Neutralität. Viele sagen ja Gender oder Unisex und so. Wir sind, da wir alle vergeschlechtlicht sind, also wir Menschen, egal in welcher Form nun, können wir nicht so tun, als ob wir ungeschlechtliche Wesen wären. Also das könnte nur irgend so einer da, der jetzt aus einem anderen Universum käme vielleicht, wo es das nicht gibt. Aber das heißt, wir sind in einem kulturellen Kontext, wir sind zweifellos auch in einem geschlechtlichen Kontext mit unserem Denken verankert. Aber auch da könnte man dem, glaube ich, wieder entgehen, indem man einfach möglichst diverse Teams zusammenstellt. Mhm. Normalerweise wird man ja heute sowieso nicht mehr als einzelner Mensch auf einem Stuhl zu Hause sitzen und große Sachen entwerfen, sondern das sind ja Teamsachen und so. Und dann hätte man dann wieder Erfahrungshaltigkeit ganz unterschiedliche erstmal. Und dann käme da vielleicht so ein gemischtes Produkt raus, was dann vielleicht auf jeden Fall weniger Stereotyp wäre, als bisher viele Dinge sind. Also ich bin da eigentlich sogar einigermaßen optimistisch. Jetzt kommt das nächste Problem, ja, jetzt muss man Unternehmen überzeugen und so. Das ist natürlich total kompliziert. Und Designer und Designerinnen in den Unternehmen, da kann man auch nicht einfach sagen, ich mache das jetzt mal ganz anders bei Siemens. das geht ja schwierig. Also das heißt, dieses reintröpfelnde Bewusstsein müsste dann durch immer mehr Menschen, die so in dieser Weise denken, Erfahrungen haben und ausgebildet sind und die das dann in die Unternehmen reinbringen. Und da muss man natürlich auch schon noch marketingmäßig argumentieren und zu sagen, die Welt verändert sich ein bisschen und die Menschen auch. Und eine ganze Menge junger Menschen sind einfach nicht mehr so, wie es gibt nur, ne? Es gibt Männer und Frauen und sonst gibt es nichts. Abgesehen davon, dass es ja auch nicht stimmt. Man merkt es ja empirisch. Also von daher, ich glaube, dass es vielleicht langsame Prozesse sind. Vielleicht fängt es erst mit Experimenten an oder in kleineren, eher manufakturähnlichen Unternehmen. Nur da ist ja heute wieder die Chance, also durch die ganzen Produktionstechnologien und da Digitalisierung, dass es ja auch nicht so schlimm ist, wenn man kleine Serien macht. Also früher war das ein Problem, weil es viel zu teuer ist. Aber heute, wo sich jeder seinen Tisch selber ausdrucken kann, also das heißt, es ist möglich, auch ökonomisch.
Ich finde so zum Beispiel, wenn man sich die aktuellen Star Wars Filme anschaut, da wurde ja sehr auf grundsätzlich Diversität gesetzt. Mhm. Und da merkt man eben, dass so ein Franchise dann auch begreift, dass es einen kapitalistischen Mehrwert schaffen kann und sozusagen einen neuen Reason Why, um dieses Produkt zu konsumieren, wenn sie auf Diversität setzen.
Ja, ist
und
richtig.
Und das ist natürlich, wenn der Kapitalismus drauf gekommen ist, das zu nutzen, dann wird es natürlich beschleunigt.
Ja, also eins ist natürlich völlig richtig, man kriegt nicht Unternehmen und Leute und Kooperationen, die Geld verdienen wollen und müssen, dazu aus rein sozialen Erwägungen jetzt zu sagen, mach doch mal was Gendersensibles. Ne? Man muss schon leider die Argumente des Kapitalistischen haben. Aber ich finde, ich hätte dann nicht so ein schlechtes Gewissen, weil auf jeden Fall wäre es ja irgendwie besser, als es jetzt ist, wenn man darauf das achten stimmt, würde ja. Und das auch kapitalistischen Profiteuren schaffen würde, zu sagen, mach das, weil, wie gesagt, die jungen Menschen sind anders und die leben anders und so. Also musst du dich da auch verändern. Und das wären genau die Chancen, tatsächlich vielleicht auch Veränderungen zu machen. Ich merke es ja auch mit den Genderfragen im Design, das ist ja sowieso sehr erstaunlich. Also Design war ja eigentlich der letzten Bereiche, wo überhaupt die Frage, ach das Geschlecht, ach wieso im Design kann das auch eine Rolle spielen. Also hatten ja alle anderen Disziplinen schon längst seit 20 oder mehr Jahren, zumindest Gender Study, also so, dass man das mit berücksichtigt, ne? Die Geschlechterfragen. Und im Design, ausgerechnet im Design, wo alle Menschen täglich mit Design umgehen, also wir leben ja, es ist ja alles designt, also wir können gar nicht ohne Design, außer wenn man jetzt im Regenwald wäre, aber sonst hier nicht. So, und dass man da ausgerechnet nicht dran denkt, dass Gender eine Rolle spielt, das hat mich von Anfang an eigentlich sehr erstaunt, aber auch erstaunt, wie zu Anfang doch auch so in meiner Lehr- und Forschungstätigkeit mit wie viel Verständnislosigkeit auf mich reagiert wurde, wo ich immer sage, wieso Design ist doch Funktionalität und Anmutung, Ästhetik, das und das hat doch gar nichts mit Geschlecht zu tun. Und selbstverständlich kann man schon sagen, allein die Idee der Funktion ist vergeschlechtlicht in einer Gesellschaft. Also was als funktional definiert und bestimmt wird, ist schon mal vergeschlechtlicht. Oder was, also gerne ne, so Heimwerkerkeller von Männern wird eher unter diesen Funktionalen noch gesehen. Deko ist, wenn Frauen irgendwas mit weichen Stoffen in der Wohnung haben. Also das heißt, Funktionalität versus Dekoration zum Beispiel. Und das ist eindeutig, wird das ja geschlechtlich immer noch zugeordnet, wer in welchem Bereich sich angeblich tummelt.
Rationalität gegen Emotionalität.
Ja, genau. Und deswegen ist ja auch, wenn Frauen als Designerin, also in vielleicht nicht so typischen Designbereichen eingesetzt werden, Automobil, ne, dann werden die für diese Innenausstattung und zwar für Stoffe und Farben eingesetzt und nicht für Felgen oder für Motoren oder sonst was.
Color and Trim, ne?
Also das heißt, und damit hat man ja schon wieder die Stereotype in allem drin. Also es nützt auch nicht zu sagen, toll, jetzt gibt's mehr Frauen als Designerin, meinetwegen in der Automobilbranche, weil man muss ja dann gucken, was sie da machen. Und solange sie nicht wirklich an den richtig guten und wichtigen oder eben Chassis oder eben vor allen Dingen jetzt neuen Antriebsmotoren und so sitzen, dann bleibt es wieder, dann können sie auch Kissen machen. Ne? Das ist dann so ähnlich, als wenn sie in die Sitze aussuchen, in Farben. Also ist schwierig. Das heißt, es bleibt deswegen auch schon noch richtig viel zu tun.
Sie meinen gerade, das hat Sie von Anfang an sehr erstaunt. Sie sind ja jetzt die Vorreiterin eigentlich für das Thema Gender und Design in Deutschland oder weltweit auch. Gab es denn so einen Punkt, wo Sie wussten, das ist jetzt mein Herzensthema?
Also es ist einfach so gewesen, ich bin schon während meines Studiums, also ich bin so eine Genderfrau, ne? Das heißt, also ich habe auch, ich komme ja aus den Sozialwissenschaften und Psychologie und da habe ich auch schon immer mich mit Genderfragen beschäftigt und da waren sie ja auch schon einigermaßen implementiert zu meiner Zeit, als ich studierte. Und dann gab es ja durch merkwürdige Zufälle eben Sachen, dass ich plötzlich immer im Design gefragt wurde. Ich habe ja mal mit dem Michael Erloff und noch mit einem anderen zusammen Anfang der 80er Jahre schon ein Buch gemacht, was damals so das Buch war zum neuen Design in Europa. Das war, als gerade Memphis gegründet wurde, als Maris Kall noch ganz jung war. Jasper Morrison studierte noch am RCA und so. Und dann haben wir sozusagen das erste Buch zu diesen neuen Tendenzen gemacht, was eben anders war als Braun-Design von Dieter Harms. Und dann wurden wir, und das Buch ist damals erstaunlicherweise ein Erfolg geworden, ohne übrigens, dass der Verlag uns jemals, die haben ein Taschenbuchausgabe gemacht, das haben sie uns gar nicht gesagt, da sind wir nie dafür bezahlt worden und so.
Wie heißt es? Heißt das neues Design in Europa?
Das heißt Design als Gegenstand, der neue Glanz der Dinge. Ich kann Ihnen das gleich mal zeigen, das ist aber lange vergriffen. Und so. Und dann wurde ich dann so auch so angerufen, oder Michael Erloff genauso, der machte ja auch noch was anderes. Und dann wurden wir langsam so als Design-Experten und Expertinnen gehandelt. Mhm. Und ich habe dann da aber schon immer, weil ich ja mein Gender-Thema aus der Soziologie im Hinterkopf hatte, war das für mich auch schon immer ein Thema. Und dann, also insofern war es mit der Gestaltung, das fand ich total spannend. Und dann war es für mich gleich klar, dass da Gender... Also für mir war das irgendwie so klar, wie anderen klar ist, dass ein Tisch dafür da ist, dass man was draufstellt. Und dann hatte ich ja aber eben das Glück, dass die damalige Wissenschaftsministerin Nordrhein-Westfalen die hatte festgestellt, also gab es eine Untersuchung, dass es viel zu wenig Frauen als Professorinnen an Hochschulen gibt. Ne?
Wann war das?
Die hat das Programm aufgelegt, muss man eben überlegen. Also ich bin 95 berufen worden. Also so ungefähr, ich glaube, das ging so 92, 93 los. Also ich war eine der Ersten dann. So, und dann hat die ein Programm aufgelegt, was ich ja wirklich toll fand. Das galt für alle Hochschultypen und alle Fächer, egal was. Also es konnte Maschinenbau oder Geografie oder sonst was sein. Es konnte eine Kunstakademie oder eine Fachhochschule oder eben eine Uni sein. Und die konnten sich bewerben, eine zusätzliche Professur, die sie sonst nicht gekriegt hätten, zu bekommen, bezahlt zu bekommen. Das musste aber, egal in welchem Bereich, das musste eine Denomination mit Gender haben. Und da hat damals sich der damalige Fachbereich Design hier in Köln, die KISTI, schlichtweg, also ich glaube, die haben zu Anfang gesagt, toll, wenn wir dadurch einfach noch eine Professur mehr kriegen, die wir sonst gar nicht hätten. Und dann haben die so einen Antrag gestellt und dann wurden pro Jahr, ich glaube, 5 ausgewählt mit so einem, da gab es dann so ein Gutachterinnengremium. Ja, und da kam das dann. Und dann muss ich sagen, damals gab es wirklich echt einfach wenig Menschen, die im Design diesen Schwerpunkt schon gehabt hätten. Und deswegen, die Ausschreibung, weiß ich noch, war damals so, wir suchen eine Sozial- oder Kulturwissenschaftlerin mit großen Expertenkenntnissen im Design oder eine Designerin mit Kulturwissenschaften und Dingsbums. Also es war extra so rum, weil man schon dachte, vielleicht findest du nicht so viele Designerinnen, die sich darum schon gekümmert haben. Ja, und so kam das dann. Und dann war das natürlich, also das war ja mein Thema. Und dann habe ich mich da gleich so reingeschmissen. Es war zu Anfang auch sogar mit Kollegen, inklusive sogar vielleicht Kolleginnen, dass die auch nicht genau wussten, was das jetzt sei. Und dass dann immer, wenn Studierende mal bei irgendwem auch nur das Wort Frau erwähnen, dann sagen die, da müssen sie zu Frau Brandes gehen, die macht, glaube ich, was mit Frauen. Und dann habe ich mal gesagt, ich mache euch mal so einen kleinen Workshop und berichte mal, das ist nicht die Macht was für Frauen, die ängstlich sind oder so. Und dann hat sich das so nach und nach etabliert. Übrigens waren auch damals schon auch tatsächlich auch Unternehmen interessiert an dem Thema. Und wir haben auch ein paar wirklich schöne Studien gemacht. wir haben für VW mal ein tolles Projekt gemacht und so. Das fanden die ja noch prima, aber dann ist es irgendwie, dann haben sie es nicht weiter verfolgt. Also es war einfach Mobilität. Das war dann, also es ist schon länger her, das hieß Mobilität im Jahr 2025. Und die wollten einen besonderen Fokus, wie bewegen sich dann Frauen. Also ein gutes Thema, ne? Und da haben wir so tolle Mitstudierende zusammen, wunderbare also Beobachtungsstudien gemacht und so. Und denen wirklich ein tolles Ding, fanden diese Abteilung Zukunftsforschung, oder wie die heißen, fand das auch toll. Ja, und dann ging die Frau, die das initiiert hat, die ging dann weg von VW. Und dann blieben so ein kleines Büchlein und Posters übrig, die dann irgendwie mal im Eingangsbereich eine Zeit lang hingen. Das ist noch, also sagen wir, auch mir ist es noch nicht gelungen, dass es jetzt in großem Maßstab in die Produktion eingezogen ist. Dann hatte man mit Canyon, mit diesen Fahrradleuten, die ja nicht so Stadträder machen, holländische Räder, sondern so. Und da hatte der Mensch, der das gegründet hat, festgestellt, dass es doch sehr männlich konnotiert ist und sich an Männer, und wenn man die Website sah, das war auch so schwarze Website mit schwitzenden, verzerrten Gesichtern von Männern, die irgendeinen Berg hoch oder so. Und dann hatten die aber natürlich auch so ein bisschen falsche Vorstellungen, ob man das jetzt vielleicht den Sattel vielleicht mehr rosa machen sollte oder so. Und dann hatten die mich mal zu so einem Workshop eingeladen. Es war schon interessant, und da war, die hatten gerade eingestellt eine junge Produktmanagerin. Und alles andere, Designer, Ingenieure, waren nur Männer. Und die waren jetzt verdonnert, mit mir diesen Workshop zu machen. Und zwar nicht, oh, interessant, ich wollte so gerne schon immer mal, sondern die saßen da so, diese Tussi, was will die uns hier erzählen? Und mit dieser üblichen, also, ja, Skepsis. Und es ist natürlich, ich gebe auch zu, in dem Bereich war es auch schwierig, weil ich wollte ja jetzt nicht ein pinkes Fahrrad, Sportfahrrad für Frauen. Weil die sagten dann, die haben mich auch so getestet, haben gesagt, ach ja, dann sagen Sie mal, wie macht man das denn gendersensibel? Wir beschäftigen uns ja mit dem Diamantrahmen. Wie macht man den? Und da fiel mir natürlich so schnell jetzt auch nicht ein, was da, also klar, dass man, weil Gesäße anders sind, also auch erstmal prinzipiell eigentlich bei Männern und Frauen, bei den meisten, ne? Das weiß man ja auch bei Bürostühlen und so. Und das war, aber das heißt, sie waren sehr skeptisch, es sollte aber dennoch eigentlich ein Projekt erfolgen, mit der Hochschule, und die müssen dann schon immer Geld bezahlen, also nicht an die, die es machen, und nicht an die Studierenden, aber an den Fachbereich. Und dann waren die so piefig, dann war denen, und das war lächerliches Geld, und dann war denen das aber zu viel. Also das heißt, da gibt es dann immer noch Grenzen, aber ich glaube, langsam müssen diese Grenzen, werden sich auflösen, die brauchen das. Die Unternehmen brauchen sensible Wahrnehmung von Gender im Design.
Ja, das glaube ich auch. Überall. Aber es kommt langsam tatsächlich.
Eben. Also, deswegen meine ich, ich bin trotz dieser, obwohl wir haben ja gerade drüber gesprochen, die Sache, dass es auch, also nochmal verschärft, auch die Klischee- und Stereotyp-Seite gibt über Gender, gibt es auch die andere Seite. Und deswegen bin ich eher optimistisch und jetzt nicht so deprimiert, dass das alles immer noch nicht so ist. Also ich glaube, da kommt was, und sei es eben, weil Innovation gefragt ist, weil sich Gesellschaften verändern, weil sich Räume verändern, weil sich Mobilitätsverhalten verändert und so weiter. Also das heißt, die müssen ja reagieren. Mhm. Und dann ist, glaube ich, Gender, da kommen die nicht drum rum. Da bin ich ganz froh dann.
Das heißt, es hat sich ja eigentlich auch schon unglaublich viel verändert, ja, seit Sie diese Professur das angetreten stimmt. sind.
Also erstmal, es haben sich natürlich die Zahlen erhöht, gerade von Frauen, auch von bestimmten Studiengängen, ne, die es gibt. Und dann die ganze Diskussion inzwischen über Queer und Intersektionalität und so. Also das heißt, die Breite ist viel größer geworden, wobei die, glaube ich, immer noch in ihren, also sehr einerseits in den Wissenschaften verbleibt oder in bestimmten Communities, also in Queer- oder Trans-Communities. Also das heißt, diese Themen sind noch nicht so ganz durchgedrungen. Es ist natürlich auch, also die ganze Intersektionalität und wie man alle Geschlechter einbezieht, finde ich auch kompliziert. Also zum Beispiel, mir ist es tatsächlich dieses Jahr aufgefallen, als wir den diesjährigen im November 2019 den Iphigenia Gender Design Award vergeben haben. Da ist eine Person, muss ich jetzt sagen, ausgezeichnet worden, ja, die auch ausdrücklich und die Person, die ganz viel macht von Performance über Mode, über Theorie und Bücher und Workshops und aber auch Produkte, So, und die hat gesagt, also sie möchte nicht gerne, ne, da einsortiert werden in das Er und Sie. Und jetzt machen sie das aber mal im Deutschen. Ich war so froh, ich habe nachher meine Laudatio da im Museum nur auf Englisch gemacht, da geht es dann schon besser. Da gibt es ja jetzt dieses Wort, sagen they, also die Mehrzahl, und dann aber ein, zwei, they has zum Beispiel. Und das geht im Deutschen nicht, weil die Mehrzahl sie ist automatisch auch die Einzahl weiblich. Und da, ich wusste überhaupt, also ich hätte nur immer sagen können, Gabriel hat, weil man kann ja auch dann nicht sagen, die Person hat oder. Und da war, also, und da merkt man schon, und ich meine, selbst ich bin ja nun schon professionell in diesen Fragen, ich hätte damit richtig Schwierigkeiten gehabt. Und im Englischen ging es dann. Aber selbst mein Kopf neigte dazu, weil ich denke schon, sie ist eine Frau und das ist auch nicht ihr Problem. Also sie will auch nicht als trans, sie will einfach nur nicht, dass man diese Zuordnung macht. Aber ich habe sie natürlich quasi in meinem Brain als Frau wahrgenommen. Also eine richtig, die was macht und so. Also nicht so eine liebliche. Also, aber also es ist richtig schwer. Also ohne Geschlecht, ohne eindeutiges Geschlecht selber auch zu denken und das als so selbstverständlich zu haben, wie ich sie irgendwie versuche zu identifizieren, offenbar vielleicht eventuell als Mann und Frau oder so, ist ganz schwierig.
Also, aber geht es da oft nicht einfach um das Wollen auch erstmal und nicht unbedingt dann darum, dass man es halt schon sofort perfekt beherrscht?
Ja, ist völlig richtig. Und ich will ja natürlich, aber ich meine, wenn es mir, also muss ich ja sagen, wenn ich damit schon also durcheinander komme, ich meine, das ist ja sehr bedenklich, ich kritisiere mich auch dafür, wie soll es denn meine Mutter, ne, machen, die das noch gar nicht so gewöhnt ist. Aber das heißt, sie haben völlig, also es ist, man muss es erstmal wollen, man muss diese Erfahrung, also man muss wahrnehmungsfähig sein und willig. Und vielleicht, wir müssen auch alle mehr Erfahrung machen mit eben den unterschiedlichsten Personen und damit dann auch den unterschiedlichsten Objekten, mit denen wir alle hantieren.
Gleichzeitig kommt es ja jetzt langsam auch im Mainstream an. Ne? Wir hatten ja zum Beispiel eine Rezension im vorletzten Heft über Pose, diese Netflix-Serie. Und Billy Porter, der Schauspieler, der sorgte dann auf der Met Gala für Furore, weil er mit einer langen
Beirobe
ja.
kam. Also und das auch immer wieder sozusagen hat. Er ist auch noch schwarz, muss man dazu sagen, und eben offen schwul. Und trotzdem ist das ja erstaunlich, dass das 2020 sozusagen solche Wellen schlägt. Ne?
Also immer noch, wie in den 80ern ja schon so schwulen Ikonen hatten.
Ja, ne? ja, natürlich, ja. Das stimmt, aber es war immer in, sagen wir mal, auch ziemlich eindeutig definierten Räumen. Ne? Ja. Also es war dann immer, Kunst oder Theater, Kino, sowas. Also immer exotische Berufe und immer sogenannt kreative Sachen. Fashion natürlich, ganz klar, Mode immer schon. Aber ich meine, in der Bank, in der Sparkasse Köln, habe ich solche Menschen noch nicht gesehen. Und ich glaube auch, deutlich sagen zu können, dass die immer noch nicht eingestellt würden. Und schon gar nicht, wenn sie so dorthin kämen. Und nicht, also das heißt, sie müssten es immer noch ein bisschen verschleiern. Mhm. Schwul und lesbisch ist vielleicht jetzt nicht mehr so, aber wobei ich bei Banken immer noch nicht sicher bin, ob die, also sagen wir zumindest in dem Moment. Ja, da ist es ja deutlich, also im Sport, ne? Wobei es ist ja auch, also eins habe ich mich gefragt, wenn wir bei Sport sind, das ist ja, da gibt es ja die, heißt die Letizia Casta, also die, die Brasilianerin, die so, also die immer alle Weltrekorde im schnellen Laufen, also in 100 Metern, und die hat zu viel Testosteron, das ist ja auch entwürdigend, wie die dann getestet werden. So, jetzt ist allerdings, wenn zum Beispiel ein Mensch trans ist, ne? Also mal male to female, im Sport, also jetzt, wo es darum geht, wo es tatsächlich um Gewinnen geht und Zeiten und Weltrekorde und sowas. Jetzt kann man sagen, das ganze Leistungsprinzip finden wir doof, aber das ist die eine Sache. So, aber dann ist es natürlich klar, dass eine solche Person, die potenziell eine ganze Menge männliche Anteile hat, dass es für die, also dass es da mehr gibt, die richtig schnell oder stärker sind als Frauen. Female, ne? So. und so. Und dann könnte man, das ist aber ungerecht. Und jetzt müsste man eigentlich eine eigene Kategorie im Sport, wie man bisher Männer, Frauen ist. Laufen ja auch nicht Männer und Frauen zusammen, weil man weiß, dann würde nie eine Frau gewinnen eigentlich. Ne? Weder vom Gewichtheben noch vom Laufen und so. Und jetzt macht man diese eigene Kategorie. Müsste man dann Male to Female und Female to Male, müssten dann auch noch zwei. Und dann wird es immer kleinteiliger. Und das ist ja auch völlig absurd. Aber es ist nicht ganz, oh, also es ist ein Problem, sagen wir so. Ja. Tatsächlich. Das ist meine, zum Beispiel, das könnte ich noch sagen, meine Kritik an den ganzen jetzt dieser Queer und dann mit Intersektionalität, dass es nicht nur Geschlecht ist, sondern auch noch Ethnie, Kultur und so, das weiß ich auch alles. Aber inzwischen werden ja Menschen, also es ist blöd zu sagen, entweder Frau oder Mann, dieses binäre System, aber jetzt werden Menschen in winzige Scheiben geschnitten. Also jetzt ist man lesbisch, ein bisschen queer, asiatisch, klein und so. Also das heißt, und das finde ich ein Problem. Ich finde, das ist eine Identifizierung von Menschen, die ja fast schon was früher rassistisch war, macht man jetzt ein bisschen mit sozialeren Kategorien. Aber das ist, ich finde das nicht gut. Also war, Facebook hat das ja mal irgendwann gemacht. Das ist, also man konnte 72, in England glaube ich 72 Geschlechter ankreuzen. Und ich meine, ich finde das eine Markierung von Menschen, die ich auch ganz schrecklich finde.
Was also wäre denn so der Gegenentwurf zu 72 Geschlechtern auf Facebook?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist, weil, also wenn, glaube ich, kann man nur noch sagen, weil wenn man jetzt sagt, dann lass mal einfach Frau und Mann auch weg, ist natürlich irgendwie auch, das ist ja auch eine Verwischung, die so nicht stimmt. Also ich bin da, aber ich bin hilflos da drin mit dem schon noch immer Mann, Frau, aber. Klar, dann kann man auch sagen, ist auch gemein, dass alles, was sonst noch ist, in other fällt. Aber wie gesagt, also ich finde diese diese Winzig-Schneidung finde ich auch sehr bedenklich.
Ja, wir haben so,
dass man Menschen kategorisiert.
Ja, diese Dynamik, die fällt mir auch auf. Das ist ja meine Generation, die da auch besonders stark so drin ist. Und ich habe da auch wirklich das Gefühl, dass dieser extreme Hang zum Individualismus eben teilweise den Dialog dann aber abschneidet.
Ja, ja, genau. Ist völlig richtig, tut es ja auch. Und ich kenne das aus den Wissenschaften, also man muss ja schon sagen, unter den Genderforschern, Forscherinnen sind Kämpfe, die sind also nicht nur beinhart, wenn sie noch theoretisch ausgetragen werden, aber das geht ja wirklich bis zu Mobbing. Und wenn da irgendwie an der Humboldt-Uni eine Professorin zu einem Podium einlädt, wo nicht auch, und jetzt kommt es, diese Alibi-Funktion, eine Schwarze, ein Queer und so weiter drauf sitzt, dann werden die, da wirklich wird gefordert, dass die entlassen werden und so. Das finde ich schon übel. Gesagt wird das allerdings von weißen Menschen, die gut gebildet sind. Die verlangen dann immer, dass unterprivilegierte Schwarze auf dem Podium sitzen, weil das finde ich auch absurd so. Also das heißt, es gibt auch leider jetzt, statt dass man sich darauf konzentriert und sagt, hey, lass uns das doch erstmal in die Welt tragen, die Offenheit von Geschlecht, die Offenheit in dem, wie wir gestalten, da gibt es in den einzelnen Communities wirklich scharfe Kämpfe, die richtig auch schlimm sind. Also schon kompliziert.
Es gibt eine Designhistorikerin, die heißt Cheryl Buckley, die kennt sie bestimmt auch. Ja. Und die beklagt eine Verdrängung der Women's Studies durch die Gender Studies. Sehen Sie da einen Konflikt?
Ich sehe schon einen, muss ich zugeben, weil, sagen wir, das Problem ist, es gibt die ganz klaren Feministen und Feministinnen, die sagen, ich will was tun, also endlich gegen die Diskriminierung von Frauen in aller Welt und endlich für Egalität, ne? Dass die von Arbeiten und Geld und sozialen Bedingungen das Gleiche haben. Wenn wir jetzt alles in ganz viele Genders auflösen, gehen natürlich potenziell bestimmte, besonders vielleicht diskriminierte Personen in einer Gesellschaft wieder unter, weil dann ist es, also dann wird man schon beschimpft eben, wenn man sagt, wieso sagst du noch Frau, wieso setzt du dich für Frauen ein, ne? Und ich finde das schon immer noch, also ich finde die Gender wichtig und die Auflösung von diesem binären System. Aber ich wäre immer noch eine, die mit besonderem Augenmerk auf das weibliche Geschlecht tatsächlich versucht zu agieren oder da was zu tun. wenn wir auf die Welt sonst, also hier ist es auch nicht doll, aber ich meine, wenn wir, ich weiß nicht, nach Indien und in viele Teile Afrikas gucken, also dann ist es mir echt wichtig, dass da Frauen vielleicht mal gefördert werden, die richtig gefährlich leben.
Um also konkret gleich zu werden, wir haben eben für den Titel dieser Ausgabe diesen Arbeitstitel Frau und Design gerade. Und der hängt da eben so ein bisschen drüber und wir sind uns nicht ganz sicher, in welche Richtung wir sozusagen wen damit verletzen, weil es ein bisschen auch so wirken könnte, dass wir das Gefühl haben, man muss zeigen, dass Frauen auch Design können. So, sondern wir wollen natürlich eigentlich einfach eine Plattform für dieses Thema bieten. Und wir reden natürlich auch mit Ihnen zum Beispiel, weil wir wissen, dass es nicht nur um Frauen geht, sondern eben ganz viel anderes. Haben aber auch in anderen Gesprächen...
Es geht auch um Frauen.
Genau, das ist halt die Frage. Ja, ja. Aber worum geht es eben sonst noch? Und wir haben in anderen Gesprächen gehört auch schon, nur Frauen könnt ihr da eigentlich nicht sagen, weil dann fehlt eben Queer, dann fehlen andere Ethnien und so weiter und so fort. Und dann müssten wir im Grunde einen Titel machen, der, was weiß ich, 20 Wörter beinhaltet und der total uns entgleitet und allen auch wieder entgleiten wird. Also das ist so ein bisschen...
Also es ist schwierig, aber das stimmt schon. Wenn die das irgendwie mit Frau haben, werden sie schon ein paar Shitstorms von bestimmten Seiten von den Queer- und so Leuten kriegen.
Ja.
Ich finde, sagen wir, das Absurde da ist, das ist ja halt diese ganze Intersektionalitätsdebatte, ich kann nicht immer alles bedienen. Also zum Beispiel, wenn, ich mache jetzt ein doofes, ganz anderes Beispiel, aber eigentlich ist es so, es muss doch möglich sein, eine Analyse über diesen Stuhl zu machen. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber den gibt es in unterschiedlichen Farben. Stühle stehen immer irgendwo an einem Tisch. An welchem Tisch? Die stehen in unterschiedlichen Kulturen. Die stehen hier und da. Das musst du doch alles mitbedenken. Ja, es stimmt schon. Aber es muss auch möglich sein, dass ich in diesem Moment mir diesen Stuhl angucke und den interpretiere. Und so geht mir das mit den Geschlechterfragen. Das heißt, wenn ich jedes Mal sage, du musst auch noch ethnisch und kulturell und Klasse und dann gibt es wahrscheinlich noch ein paar Sachen, gucken, das kann ich nicht. Das kann ich auch in einer Analyse nicht. Und das Nächste kommt dann übrigens auch noch, ich finde ja gerade im Design ist sehr wichtig, also weil Design ist ja Alltag, obwohl die Menschen ja immer denken, wenn man das Wort Design sagt, wäre es was Teures, aber ist ja alles Design. Und zum Beispiel finde ich ganz toll, Beobachtungsstudien eben zu machen, um was rauszukriegen, wie Menschen zum Beispiel mit Dingen hantieren. Und das gerne auch verdeckt, weil also in der Öffentlichkeit kann man das ja machen, auf der Straße. Und dann verhalten sich eben Menschen so, wie sie sich verhalten. Wenn die jetzt wissen, dass sie beobachtet werden, ist schon wieder ein Problem. So, und was mache ich dann, wenn ich Gender untersuchen will? Und da, ich weiß, dass ich im Dilemma bin. Ich neige dazu, erstmal prinzipiell diese Menschen, die ich da beobachte, wie die zum Beispiel versuchen, den DB-Fahrkartenautomaten da eine Fahrkarte rauszukriegen, dann unterteile ich die. Und dann unterteile ich die erstmal in männlich-weiblich.
Optisch
und auch, weil es mir ein Interesse ist, gibt es Differenzen in der Art der Herangehensweise, zum Beispiel mit irgendwas umzugehen, mit einem technischen Artefakt, zwischen, ja, und dann kommt es, Männer und Frauen. Plus, dass ich ja gar nicht weiß, ob da jetzt einige Queer-Menschen dazwischen sind, weil ich eben in der Tat nur optisch gehe. Und damit stecke ich eigentlich in einer Falle. Nur würde das jetzt heißen, ich darf solche Studien, Analysen überhaupt nicht mehr machen, weil dann müsste ich jeden Menschen erst fragen, Entschuldigung, sind Sie queer oder sind Sie schwul? Das geht ja nicht. Also das heißt, es ist ein Dilemma. Ich sehe das schon auch so, habe ich ja auch in meinem Buch benannt. Und finde dennoch, dass solche Studien auch hilfreich sein können, zu gucken, wie Menschen mit Sachen agieren und das auch unter dem Geschlechteraspekt.
Total ist das schwierig. Denn am DB-Automat?
Also wir haben damals Studien, das ist jetzt ein bisschen länger her, ich weiß nicht, ob sie den verbessert haben, der ist wirklich, der hat ein so schlechtes Interface gehabt, dass, wenn man nicht geübt ist damit, wirklich das irgendwie nicht, also eigentlich nicht wissen kann, diese Schritte. Und dann war es, also wir haben schon so Typologien und die waren geschlechtlich doch relativ eindeutig zuordnenbar gemacht. Also wir haben den Try-and-Error-Typen und das war männlich. Wenn so mit dem, also erst wenn es nicht kriegt, dann mache ich ein Psch, mal gucken, ob was kommt. Frauen schon nicht typisch, lesen da, also irgendwie geht das nicht, und dann lesen sie absolut genau präzise, was da steht. Erstens, und dann gucken sie nochmal und dann ganz vorsichtig versuchen, okay, dann muss ich erst das Geld und so weiter. Das heißt also, die, so bevor sie dann sagen, ach, mal gucken, vielleicht kommt irgendwann eine Fahrkarte, so versuchen ganz logisch, also ich lese erst erste Zeile, zweite, erst dann mache ich was und so. Und das muss ich zugeben, habe ich auch festgestellt, also zum Beispiel selbst bei denen, die Design machen, also die designen, das ist die Herangehensweisen. Erstmal rede ich nicht darüber, was hinten rauskommt, aber Herangehensweisen, Frauen eher erst präzise alles bedenken, inklusive gleich Ökologie und Dings und das so, und dann anfangen, was zu machen. Und Männer eher, das heißt nicht, dass es überhaupt keine anderen gibt, das ist ja klar, es sind Tendenzen, eher so, nee, scheiße, weg, nochmal, also sehr viel experimenteller.
Aber das widerspricht doch eigentlich dem Bild, was man hat, weil Frauen sind sozusagen logisch, rational und kalkuliert und Männer sind emotional und im Affekt, also das ist doch eigentlich genau andersrum kommuniziert in der Gesellschaft.
Man könnte jetzt sagen, dass Frauen in solchen Teilen dann vorsichtiger oder, man könnte es interpretieren, ängstlicher sind, was falsch zu machen, was Männern kein Problem, so wurde der Meinung nochmal. Und jetzt kommt wieder natürlich das Banale, es wäre, beides hat Qualitäten, das eine in der Sorgfalt und Präzision und das andere in dem Experiment und mal gucken, was rauskommt. Und jetzt wäre es ganz toll, wenn beides zusammenkäme, dann würde wahrscheinlich das Beste rauskommen, mal wieder, ne? Und dann würden sich vielleicht die Geschlechter auch verändern, indem die einen ein bisschen was von den anderen übernehmen.
Was raten Sie denn dann zum Beispiel einem Kunden?
Können das ist ja der Einstieg.
Können Sie erstmal ein Beispiel nennen vielleicht?
Na, erstmal nur die Wahrnehmung, dass Gender was Wichtiges ist und dass es auch nicht so einfach nur, und dass man nicht damit nochmal Spezialbedürfnisse bedienen soll. Das ist nämlich häufig, das merke ich zu Anfang, der Fehler bei Unternehmen, die denken dann, ach so, wir müssen jetzt noch mehr was für Frauen machen, das machen wir dann so in Soft Colors oder nein, und das ist schwierig, diesen nächsten Schritt dann mit denen zu machen. So, und dann zu sagen, jetzt setzen Sie doch, wenn Sie gemischte Teams haben, setzen Sie zusammen. Aber es ist echt kompliziert. Also wir haben eine ganze Menge so Beratungen eben mit Hotels gemacht. Und da war es da genau, wie Sie, die wollten auch gerne, wie geht es vor allen Dingen Frauen? Und das ging ja um Geschäftsreisen, also jetzt nicht Urlaub. Und dann natürlich Frauen als Geschäftsreisende sind ja jünger, also Männer machen das schon länger als Frauen, ne? Und es ist eben interessant, dass Frauen so eindeutig reagieren und so sagen, dass die Hotels so überhaupt nicht für sie gemacht sind. Also ich hatte das ja angefangen aufgrund irgendwie einer bestimmten Sache. Da gab es so Österreich-Tourismus, Frauenreisen anders, Fragezeichen, und da war ich irgendwie eingeladen. Und dann kam ich erst so richtig auf das Thema und dann habe ich im ersten Schritt total simpel erstmal per E-Mail alle Frauen, die ich irgendwie kannte, aber zum Teil auch nur durch irgendeine Konferenz, wo ich die Businesskarte hatte, aber wo ich wusste, die reisen, ne, so professionell. Und denen habe ich eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hey, gibt es was bei euch, bei Ihnen, was euch stört oder was euch wichtig ist im Hotel? Und das glaubt man nicht. Ich hatte in 10 Tagen ungelogen, und das war, ich hatte es international gemacht, 100% Feedback. Das gibt es überhaupt nie, ne? Es gibt dann 20% oder so. Alter, das wollte ich immer schon mal sagen, was mich stört. Das finde ich so furchtbar und hier müsste und so. Und dann haben wir daraus haben wir gesagt, oh, scheint ein Punkt zu sein. Und da haben wir es aber auch, also tatsächlich eigentlich auf Frauen zugeschnitten, kommen dann aber zum Schluss hinterher, weil die Frauen in dem Fall auch die anspruchsvolleren sind, aus bestimmten Gründen, die man dann sehen kann. Also die wollen kein rosa Zimmer haben, ne? Oder ein Zimmer mit einer Duftkerze. Das war auch ein Missverständnis von einigen Hotelleuten.
Warum ist denn das Netzwerken unter Frauen im Design und in anderen Branchen denn immer noch so wichtig?
Ja, weil sie immer noch nicht, also weil es immer noch keine egalitäre Stufe tatsächlich, platt gesagt, zu Männern gibt. Also weder quantitativ noch, glaube ich, qualitativ und in der Anerkennung und Wahrnehmung. Deswegen ist es so wichtig, und Frauen mussten überhaupt, glaube ich, das Netzwerken erstmal lernen. Also es waren Old Boys Networks, diese männlichen Seilschaften, die es ja seit Jahrhunderten, wahrscheinlich seit Jahrtausenden gibt. Und Frauen, die irgendwie quasi vereinzelt zu Hause saßen. Das heißt also, man muss das auch richtig trainieren. Und es ist jetzt, also berufliche Netzwerke gibt es ja schon wirklich sehr viele und ich glaube, die funktionieren zum Teil auch sehr gut. Aber jetzt die Frage, das ist ja so ein bisschen mit unserem Gender Design Network, da geht es ja darum, also schon sich sichtbar zu machen und all sowas, aber jetzt nicht unbedingt, hier gibt es Jobs oder sowas. Also das heißt, so ein Netzwerk, wo selber auch das drin ist, man soll in Lehre und sonst wo im Beruf, sollen alle diese Frage reintragen. Wir wollen sammeln, was gibt es an Literatur und Wissen. Selbstverständlich auch kann man versuchen, Tipps zu geben, zu vermitteln und so. Und die Netzwerke, finde ich, sind immer noch mühselig. Also auch unseres, da gibt es eine kleine aktivistische Gruppe, die ist aber wirklich die richtige, was man auch, ich glaube, das ist in allen solchen Verbindungen so. Und die anderen gucken wohlwollend zu und finden es wohl interessant, sonst würden sie ja austreten. Aber also, sie machen nichts irgendwie. Und wo ich manchmal auch denke, das ist dumm von ihnen. Und wir sind so klein, also für die, die richtig jetzt auch organisatorisch und die Vorbereitung dieses Preises und so, das machen. Also wir könnten sogar auch noch ganz viel mehr tolle Menschen dabei haben. Also das heißt, die hätten auch Chancen, die müssten jetzt nicht nur doofe Arbeit machen. Aber das ist, ich finde es hinterher alle, war ganz toll. Also das heißt, das mit den Netzwerken muss auch noch weiter gelernt werden. Und ich glaube, bei Frauen ist dieses Problem, wenn es auch um Macht geht, und man muss sich das klar machen, ein Netzwerk kann ja auch Power sein, ne? Also wenn es groß genug und wichtig genug ist. Und das ist ja immer bei Frauen auch noch mit der Macht. Ach nee, Macht interessiert mich nicht und so. Und da denke ich manchmal im Sinne von powervoll sein. Deswegen finde ich Power, zumindest für mich als Deutsche klingt das besser als Macht, ist auch wichtig, strategisch wichtig. Ohne dass es vielleicht gleich wieder dazu kommt, dass das Macht dann ausgenutzt wird, indem man andere unterdrückt. Und da können Frauen immer noch lernen und mehr machen. Und da geht es eben auch erstmal um Frauen. Wobei in zum Beispiel in unserem Gender Network sind auch Männer mit drin, nicht so viele, aber und selbstverständlich willkommen. Also es ist nicht nur Frauen, aber es dient schon auch, eine Idee ist tatsächlich auch der Förderung von Frauen, dann von Diversität und kenntlich machen, was heißt gendersensibles Design im Verhältnis zu doofem Design, ne? Aber tatsächlich auch Förderung Frauen ist schon auch genau nämlich ein Punkt, der auch explizit dann auf Frauen geht. Ne?